Ja, das ist doch was Schönes, wenn man einen Pastor hat, der nicht nur reden kann, der auch singen kann und spielen kann. Das ist doch wunderbar. Ja, ich freue mich, heute Abend wieder hier zu sein. Und wir wollen weitermachen in dieser Themenreihe. Ich muss das hier noch ein bisschen... Sonntag war das etwas tiefer. Ich bin ja nicht so groß wie du. Alles klar, hier gut zu stellen. Könnt ihr verstehen, wenn ich spreche? Das ist schon mal viel wert. Ja, wir hatten am Sonntag das Thema Erneuerung des Denkens. Und das reicht ja nicht aus, wenn man neu denkt und sogar richtig denkt, aber sich nicht danach verhält, danach richtet. Und deshalb muss das neue Denken vom Kopf zum neuen Verhalten werden, dass es in die Füße geht. Ich lese euch zunächst einen Vers aus Römer 6, ich komme nachher auf den vorgeschlagenen oder den, es ist immer so, wenn ich die Themen angebe, ich habe euch das ja schon gesagt, und dann mich vorbereite, anschließend dann kommen noch so andere Nuancen mit hinein, das ist auch heute Abend so. Ich lese euch Römer 6, Vers 4. So sind wir ja mit ihm, also mit Christus, begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben wandeln. Das ist also mehr als Kopf, das ist schon Fuß. Der Glaube soll in die Füße gehen, das Denken soll in die Füße gehen. Und dieses Bild von der Taufe ist ja auch ein hervorragendes Bild. Denn wenn wir getauft werden, gehen wir auch vorher in die Umkleidekabine und hinterher wieder rein. Und das tolle Bild an der Taufe ist ja auch, dass wir ganz getauft werden, untergetaucht werden. Und das heißt, das ist ein schönes Symbol auch. Wenn wir untergetaucht werden, dann werden auch die Augen getauft, die Füße sowieso, wir stehen ja im Wasser dann. Und der Mund wird getauft, der ist ja auch untergetaucht. Und das ist ein tolles Symbol dafür, dass unser ganzer Mensch neu werden soll. Also nicht nur der Kopf, sondern alles soll sich verändern. Unser Problem ist ja häufig als Christen, als Leute Jesu, dass wir die negativen Charaktereigenschaften oft nicht loskriegen. Hier wird ja das Bild auch, wir kommen darauf auch nochmal, der alte Mensch und gestorben, tot in der Taufe und dann auferweckt durch Christus zu einem neuen Leben. Und das ist das Problem, dass das neue Leben oft nicht so durchschlagend ist. Und das entmutigt uns denn mitunter. Und auch durch die Bekehrung sind nicht alle negativen Eigenschaften weg. Ich habe das ja deutlich gemacht an dem Gedanken, wir sind dieselben, wir bleiben dieselben Menschen, aber nicht die gleichen. Oft kommen auch Dinge wieder hoch, von denen wir meinten, wir hätten sie längst unter die Füße bekommen. Jemand hat mal den Charakter eines Menschen mit einem Omnibus verglichen. Er hat gesagt, da fahren alle Verwandten mit und manchmal gucken die raus und blamieren uns. Das heißt, die Charaktereigenschaften treten manchmal so hervor, dass wir selbst erschrocken sind und andere sich wundern, wieso der so ist, wie er ist. Die Frage ist nun, wie kann das neue Leben bei uns wachsen? Manche meinen, das gehe alles von selbst. Durch die Bekehrung würden wir sehr schnell zu anderen Menschen werden, zu veränderten Menschen werden. Das ist aber oft ein Irrtum. Durch die Bekehrung wird zunächst der Boden gelegt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Boden, den wir brauchen, damit wir wachsen können. So wie das auch in der Natur ist oder wenn ihr irgendwas anpflanzen wollt an Gemüse, dann muss erst der Boden bereitet werden. Ja. Ich war neulich in einem Garten, den ich mir anguckte und da hatte jemand Platten rausgerissen, rausgetan und dann Pflanzerde drüber gelegt, draufgelegt auf diesen Weg und gesät. Und tatsächlich nach ein paar Tagen sah man schon die ersten Gräser dort. Das heißt, aber erst muss der Boden gelegt werden. Und bei unserer Bekehrung zu Jesus, da wird der Boden zunächst mal gelegt. Das ist übrigens in der Schöpfung auch so. Gott hat das nicht anders gemacht. Am ersten Tag wurde der Boden vorbereitet, worauf alles wachsen kann. Und dann hat Gott jeden Tag Neues entstehen lassen. Das ist auch ein wunderschönes Bild und Symbol, dass Gott an jedem Tag etwas Neues entstehen lässt, auch bei uns. Und er macht nicht alles auf einmal. Ich habe mal mit einem ganz frommen Menschen darüber diskutiert und gesagt, warum braucht Gott denn so lange, 6 Tage? Wenn Gott Gott ist, kann er das alles an 1 oder 2 Tagen machen. Wäre kein Problem für Gott. Aber er bestand auf den 6 Tagen, ist ja auch nicht verkehrt, aber mir ging es darum, deutlich zu machen, dass das auch ein Bild dafür ist, dass unsere geistlichen Reifungsprozesse auch nicht auf einmal alle vollendet sind, sondern immer wieder was Neues geschieht. Im Psalm 33, Vers 9 steht, denn wenn er spricht, Gott spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Ja, aber bei der Schöpfung hat er sich 6 Tage Zeit gelassen. Es gibt eine wunderbare Heilungsgeschichte im Neuen Testament, wo Jesus einen Blinden heilt. Und da ist auffällig, also es gibt ja Heilungsgeschichten, wo Jesus ein Wort sagt und dann sind die Leute sofort gesund. Hier nicht. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis. Und Jesus legte ihm die Hände auf den Blinden und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Ja klar sieht er etwas, aber das, was er sieht, ist nicht so ganz deutlich. Danach legte Jesus abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Hätte Jesus das nicht auf einmal so machen können, wie in anderen Fällen? Warum macht er das? Warum macht er einen zweiten Heilungsschritt? Ich glaube, das hat denselben Grund wie bei der Schöpfung. Dass nach und nach etwas entsteht und wir nicht meinen, im Handumdrehen passiert alles. Sondern manches braucht Zeit. Manches, was sich ein Leben lang auch angesammelt hat bei uns, das braucht Zeit, um wieder wegzugehen. Wir finden im Neuen Testament 2 Worte, die 2-mal unterschiedlich vorkommen. Das eine ist, ihr seid. Ihr seid. Ihr seid gerettet, ihr seid Gottes Kinder, ihr seid Licht der Welt. Das ist so, das ist der Boden, den Gott schon gelegt hat. Ihr seid. Und dann sagt er aber als zweites, ihr sollt. Der Boden ist bereitet, aber jetzt lebt da drauf, legt ein neues Verhalten an den Tag, wächst, reift und das muss täglich immer wieder neu eingeübt werden. Man muss sich dran gewöhnen. Ich bin ja innerhalb von Wiel mal umgezogen vor ein paar Jahren und da passierte mir Folgendes, dass ich in Gedanken immer noch die alte Strecke fuhr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr umgezogen seid. Man fährt immer noch die alte Strecke. Ich denke, kann doch nicht wahr sein. Oder als ich im Seniorenzentrum Bethel in Wiel aufgehört habe, das ist auch schon ein paar Jährchen her, da bin ich in Gedanken oft noch hochgefahren und wollte ins Seniorenzentrum. Da sagte ich, bin doch gar nicht mehr. Wieder umgedreht, ja. Das heißt, wenn wir über Jahre und Jahrzehnte etwas machen, dann schleift sich das ein und wir kriegen das gar nicht so schnell aus dem Kopf. Und das ist auch mit manchen Verhaltensweisen, die wir praktiziert haben, die wir nicht so einfach und so schnell loskriegen. Und dann fängt das an tatsächlich mit dem neuen Denken. Dann habe ich überlegt, Moment, ich wohne doch da gar nicht mehr. im Mutterhaus in Wiel. Und ich arbeite doch gar nicht mehr da im Seniorenzentrum. Da habe ich erst mal darüber nachgedacht. Das ging ganz schnell, ja. Und dann handle ich entsprechend. Aber erst muss ich umdenken und dann umsteuern. Und das ist im geistlichen Leben nicht so sehr viel anders. Und nun lese ich euch ganz praktisch Epheser 4. Da wird das beschrieben, wie sich das neue Leben entfalten kann. Epheser 4, Vers 22 bis 32. Legt von euch ab den alten Menschen. Damit ist nicht das Lebensalter gemeint. Das funktioniert dann nicht so einfach. Legt von euch ab den alten Menschen, also den Menschen, der ihr wart vor eurer Bekehrung, vor eurer Entscheidung für Jesus, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ganz konkret, ganz praktisch. Und nochmal der Grundgedanke, Paulus schreibt ja hier an Christen, die teilweise schon lange Christen waren, manche auch ganz frisch. Und das bedeutet doch auch, dass eben nicht mit dem Beginn des neuen Lebens alles geregelt ist. Das hätte er gar nicht schreiben brauchen. Also unsere Bibel wäre dünner, wenn Paulus weniger Briefe hätte schreiben müssen. Er schreibt ja oft in Gemeindesituationen hinein, die problematisch sind und wo Schwierigkeiten gibt im Miteinander und im Leben und alles das. Und da können wir dankbar sein, dass es so viele Probleme gab, dadurch haben wir eine etwas dickere Bibel. Denn sonst wäre das alles nicht nötig. Und auch dieser Text ist nötig gewesen offensichtlich, weil das neue Leben noch nicht so richtig ausgeprägt gewesen ist. Also deshalb das Bild von der Umkleidekabine hier. Zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen an. Bei der Taufe ziehen wir uns auch um, aber man muss sich immer mal wieder umziehen, nicht? Und das schreibt Paulus hier auch. Vier Merkmale werden hier genannt des alten Menschen und vier Merkmale des neuen Menschen, so als Gegensatzpaar. Erstes Gegensatzpaar, Lüge, Wahrheit. Zweites Gegensatzpaar, Zorn, Vergebung. Drittes Gegensatzpaar, Diebstahl, ehrliche Arbeit. Viertes Gegensatzpaar, Verleumdung und aufbauendes Reden. Ja, ich habe so gedacht, das ist ja irre, dass der Paulus Christen schreiben muss, dass sie nicht klauen sollen. Aber daran seht ihr, dass der alte Mensch spricht immer noch mal wieder durch, auch bei uns. Ich hatte in meiner ersten Gemeinde in Steinau, du kennst das, Heinz, ein Ehepaar, das zum Glauben kam, prächtige Leutchen. Eines Tages kommen sie zu mir und sagen, wir werden jetzt die Gemeinde wechseln. Wir haben keine Baptistengemeinde dann. Wir haben eine Gemeinde gefunden, die ist vollkommen. Oh, habe ich gedacht und gesagt. Ja, wisst ihr, eins kann ich euch versprechen, wenn ihr dahin geht, ist sie nicht mehr vollkommen. Dieses Bild, ich habe eine vollkommene Gemeinde, ist so irrig wie nur sonst was. Nochmal, Paulus hätte manche seiner Briefe sich sparen können, wenn die Gemeinde vollkommen gewesen wäre. Ist sie aber nicht und sie ist es bis heute nicht. Manchmal leiden wir drunter, seufzen drunter, aber müssen lernen, damit umzugehen. Und nun beschreibt ja Paulus hier die Beziehungen in der Gemeinde, wie wir miteinander umgehen sollen, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, alles, überall, wo es um Beziehungen geht, da kann das angewandt werden. Ich will, ja, und dann, es geht hier um unsere Haltung. Die Haltung führt immer zu einem Verhalten. Und man könnte noch ein anderes Wortspiel machen. Das Verhältnis zu Jesus führt auch einem zu Verhalten aus dem Geist Jesu heraus. Also Haltung führt zu einem Verhalten, Verhältnis zu Jesus führt zu einem Verhalten im Geiste und im Sinne Jesu. Nun geht es zunächst hier, ich will das raffen und so ein paar Stichworte rausgreifen. Natürlich noch viel mehr, aber wir können nicht alles jetzt beackern. Es geht hier um unsere Worte, wie wir miteinander kommunizieren. Und da geht es auch um Verletzungen, die man sich zufügen kann. Und ich habe festgestellt, oft haben sich jahrelang Dinge eingeschlichen und festgesetzt in Herzen von Menschen, die sich manchmal auch als Missverständnisse nur herausstellten. Wo gesagt, das hätte man alles schon längst klären können. Ich musste ja ab und zu auch zum Arbeitsgericht als Geschäftsführer, wenn man gekündigt hat und so, dann kommen die ja gleich mit dem Anwalt, das gehört dazu, das ist alles kein Thema. Aber da sagte einmal die Arbeitsrichterin in Gummersbach zu der Mitarbeiterin, wissen Sie, das Problem, weshalb Sie jetzt da das Seniorenzentrum verklagen, das hätten Sie bei einer Tasse Kaffee mit dem Herrn Ekelmann auch regeln können. Genauso ist es. Manches ist irre, das wird aufgebauscht, das wird zu einem jahrelangen Thema und Problem, setzt sich fest, man geht sich aus dem Wege manchmal und dabei hätte man das bei der Tasse Kaffee und einem Tischgebet alles längst klären können. Aber es gibt auch sehr tiefsitzende Verletzungen. Ja, jahrzehntelang das, ich bin ja jetzt in Mühlen, bis der neue Pastor kommt, da angestellt und mache viele Besuche auch und dann höre ich Geschichten aus den 50er Jahren, nicht, wo ich gerade ein kleines Kind war. Und dann, was der damals gesagt hat, ein Satz, der sitzt so tief, vielleicht war der auch falsch, der Satz, ja, aber dass man dann jahrzehntelang so eine bittere Wurzel aufwachsen lassen kann, ist für mich immer ein Phänomen gewesen. Vielleicht ist mein Gemüt auch etwas einfacher gestrickt, dass ich nicht nachtragend bin unbedingt. Ja, geht auch so. Wer nachträgt, der hat viel zu schleppen, also es lohnt sich nicht. Aber was sich manchmal so festsetzt über Jahrzehnte, was man nicht geklärt hat, belastet oft eine Beziehung. Ich gehe das jetzt nochmal durch. Wenn ich jetzt eher dran gedacht hätte, hätte ich vielleicht eine Kopie gemacht von diesem Text und euch gebeten, mal alles zu unterstreichen, wo es ums Thema Kommunikation geht, Beziehungen und miteinander klarkommen, miteinander reden. Ich lese das ansatzweise nochmal vor, auszugsweise nochmal vor. Alles, was mit Reden, mit Kommunikation zu tun hat. Darum legt die Lüge ab. Und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Zürnt ihr? So sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Da geht es vielleicht nicht nur um Worte, aber um Beziehung. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also das meiste, was Paulus hier formuliert, geht um Beziehung, um Kommunikation. Das scheint also in Ephesus ein Wunderpunkt gewesen zu sein. Und das erlebe ich, ich bin ja viel unterwegs in Gemeinden und auch manchmal in Krisensituationen und was weiß ich. Und erlebe das immer wieder, das ist eines der wundesten Punkte, die Beziehungen, die Kommunikation. Es kam mal jemand zu dem Philosophen Sokrates. Und er hat ihm irgendwas erzählt, eine Neuigkeit gebracht. Und dann hat Sokrates drei Fragen gestellt. Man nennt das auch die drei Siebe des Sokrates. Erstens fragt er, ist es wahr, was du mir sagst? Der Gesprächspartner antwortet, nein, ich habe es gehört. Kennt ihr das? Ich habe es gehört. Und dann ist das so wie stille Post. Am Ende kommt ganz was anderes bei. Kennt ihr das Spiel Stille Post? Man flüstert in das Ohr einen Satz und dann der nächste weiter. Ich habe das mal auf einer Seniorenfreizeit gemacht. Da kam immer was anderes raus am Schluss. Ja, Senioren sind vielleicht auch schwerhöriger als andere. Aber es ist wirklich so. Es kommt immer was anderes raus. Ich habe es gehört. Zweite Frage. Hilft es uns, was du sagst? Die Antwort des Gesprächspartners: nein, im Gegenteil. Nicht nur, was wir sagen, ist manchmal problematisch, sondern auch, was wir hören müssen. Das belastet mitunter und wenn es dann noch nicht mal so ganz richtig ist, hilft es uns, was du sagst? Nein, im Gegenteil. Und die dritte Frage, ist es notwendig, es mir zu erzählen? Notwendig gerade nicht, sagt er. Und dann sagt Sokrates, wenn es nicht notwendig ist, dann lass es begraben sein, sonst belastet es dich und mich. Da ist was dran. Wir sind ja oft neugierige Menschen und in der Gesellschaft ist die Presse ja darauf aus, alles News und dann kommen oft Fake News. Nicht? News sind alles Neuigkeiten und Fake News sind alles so krumme Geschichten, die teilweise gar nicht zutreffen und stimmen. Das ist eine Seuche, das ist auch eine Pest in unserer Gesellschaft. Und in unseren Gemeinden und sollten wir auch darauf achten, dass wir nicht zu solchen Erzählern und Erzählerinnen werden, die irgendwas erfinden und was eigentlich gar nicht notwendig ist. So. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Künzelmann und seinem bösen Nachbarn. Wer kennt die schon? Na, ich lese sie euch dann mal, erzähle sie euch. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach der Nachbar. Ich nehme alles zurück, was ich über sie erzählt habe. Künzelmann sah den anderen ernst an. Ich habe keinen Grund, meinen Nachbarn in ein Unglück zu stürzen, erwiderte er. Jedoch verlangt jede böse Tat ihre Sühne. Ich bin gern zu allem bereit. Künzelmann erhob sich, ging in den Stall und kam mit einem geschlachteten Hahn zurück. Tragt diesen Hahn in euer Haus, das 100 Schritt von dem meinen steht, sagte er. Dann kommt langsam wieder zurück und rupft den Hahn unterwegs, eine Feder nach rechts und eine Feder nach links werfend. Dies ist der Sühne erster Teil. Der Nachbar tat, wie ihm geheißen. Und als er wieder vor Künzelmann stand und ihm den gerupften Hahn überreichte, fragte er: Und der zweite Teil meiner Buße? Geht jetzt wieder den Weg in euer Haus zurück und sammelt alle Federn wieder ein. Der Nachbar stammelte verwirrt: Ich kann doch die Federn unmöglich wieder sammeln. Ich streute sie wahllos aus, warf eine hier und eine dorthin. Inzwischen hat der Wind sie längst in alle Himmelsrichtungen getragen. Wie könnte ich sie alle wieder einfangen? Künzelmann nickte ernst: Dies wollte ich nur hören. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut laufen sie durch alle Winde. Wir wissen nicht, wohin. Wie kann man sie also einfach wieder zurücknehmen? Ja, manche Worte haben wirklich viel Unheil angerichtet. Und darauf sollten wir achten, dass wir nicht zu denen gehören, die sozusagen hier irgendwas aufbringen, was so als Fake News ist. Auch in unseren Gemeinden gibt es manche Fake News über Menschen aus der Gemeinde. Also Beziehungen, Kommunikation und noch ein zweiter Akzent zu diesem Stichwort. Das ist dieser Satz, der es in sich hat, aber den ich sehr ermutigend finde, sehr schön finde. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und die Frage ist ja, was ist damit gemeint? Erstens, oder ich will mal so sagen, Streitgeschichten finden wir zuhauf in der Bibel, auch unter frommen Leuten. Ich will nur eine einmal herausgreifen, wo der gleiche Paulus, oder derselbe in dem Fall, vermutlich derselbe Mensch, derselbe Paulus, der hier schreibt, ja, geht miteinander freundlich um, sich einen Streit leistet. Und das ist so entstanden, dass er wollte auf Missionsreise gehen. Ist ja oft so, wenn man was Geistliches vorhat, dann gibt es manchmal Knatsch, nicht? Ja, manche Gemeinden, wenn sie evangelisieren wollten, ja, wir sind noch nicht so weit, wir haben so viel Knatsch bei uns. Naja, und das war bei Paulus auch so. Er hatte Knatsch mit einem Mitarbeiter und er wollte diesen Mitarbeiter nicht mitnehmen auf seine Missionsreise. Hat gesagt, so einen Typen nehme ich nicht mit. Was hatte der nämlich gemacht? Der hatte nicht so das umgesetzt, was eigentlich so hätte umgesetzt werden sollen. Er hatte den Namen Johannes Markus. Und dann bekam er eine Diskussion mit dem anderen leitenden Mitarbeiter. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte 15, und sie kamen scharf aneinander. So dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und Paulus wählte den Silas aus, also einen anderen. Eine andere Übersetzung sagt, es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. Und Paulus spielte dabei eine ganz entscheidende Rolle. Ja, das ist damals, und deshalb schreibt er ja an Ephesus auch solche Sachen. Vielleicht ist das in Hunsheim gar nicht nötig, aber dadurch, dass es in der Bibel steht, dachte ich, ist alles, was in der Bibel steht, kann uns helfen. Vielleicht seid ihr noch nie scharf aneinander geraten bei euch. Aber ich habe es manchmal erlebt in den Gemeinden auch. Auch in den Gemeinden, wo ich als Pastor tätig war. Das ist einfach so. Gut, manche Christen sagen, Streit ist nicht gut. Manche mögen keinen Streit, weil die so ein großes Harmoniebedürfnis haben. Und jeden Streit vermeiden wollen. Jede kritische Geschichte vermeiden wollen. Das hat aber was mit ihrem Charakter zu tun, mit ihrer Sensibilität, und das ist okay. Aber Streit lässt sich nicht immer vermeiden. Es ist sicher auch nicht gut, einfach alles runterzuschlucken. Wer alles runterschluckt, statt auszutragen, auszudiskutieren, der wird mitunter auch krank. Hat mal jemand gesagt, besser laut ein kurzer Zank, als lang heimlich zankhaft zu sein. Ja, manche sind so zankhaft, aber die sind immer leise dabei. Das ist aber genauso kompliziert. Manchmal muss tatsächlich gestritten werden. Und dieses Beispiel, was ich von Paulus da zitiert habe, ist ja nicht das Einzige. Also, jetzt zu dem Satz. Wie sieht das praktisch aus? Versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Drei Gedanken dazu. Erstens, es kann vorkommen, dass wir in Zorn geraten. Sonst würde das ja hier nicht stehen. Wenn ihr in Zorn geratet, das kann passieren, sagt Paulus, ja, wenn es so ist, so. Dann ist das Zweite, dann bleibt nicht unversöhnlich, sondern seht zu, dass die Dinge, die zwischen euch stehen, bald wieder in Ordnung kommen. Hier steht sogar, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das hieße ja, wenn man es ganz wörtlich nimmt, also wenn man sich morgens streitet nach dem Gottesdienst, na, dann streiten muss ja nicht, das ist ja ganz lieb, aber so irgendwie im Laufe der Woche streiten, dann möglichst doch wieder sich versöhnen, bevor die Sonne untergeht. Kriegen wir das hin? Wenn wir ehrlich sind, kriegen wir es nicht immer hin. Ich habe das mal beim Abendmahl, steht ja Ähnliches da, wenn ihr eure Gabe opfert auf dem Altar und ihr euch wird bewusst, ihr seid im Stress, im Knatsch mit einem anderen, dann geht vorher hin und versöhnt euch. Das ist schwierig. Nicht? Ich habe das dann mal so gemacht, dass ich dann Jesus gesagt habe am Abendmahlstisch in aller Stille, ich nehme mir jetzt vor, ich verspreche dir, dass ich heute Nachmittag oder morgen früh das alles kläre. Aber ich konnte ja nicht die Gemeinde da sitzen lassen als Pastor und sage, ich muss mich erstmal versöhnen, nicht? Dann, das passt. Also, aber gemeint ist ja der Gedanke, lasst das nicht so lange schwelen. Ich habe euch ja gesagt, was dann passiert, wenn man einen Konflikt lange schwelen lässt. Der Weg zueinander hin wird immer schwieriger, je länger man damit lebt. Und das Dritte ist, dieses Bild, dieses Beispiel mit der Sonne könnte auch bedeuten, wenn es hier steht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, dass man trotz Konflikten die Beziehung sich nicht verdunkeln lässt. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, man kann auch manchmal heftig aneinander geraten, aber die Beziehung muss bleiben. Das ist mir immer in der Politik so sonderbar, beziehungsweise manchmal auch ermutigend. Man denkt immer, die fetzen sich so. Da ist auch viel Schauspiel drin. Die sitzen nachher zusammen beim Glas Bier. Die sind manchmal auch per Du. Das gehört zum Geschäft mit dazu. Ja? Und deshalb, dass die Beziehung sich nicht verdunkelt, dass die Sonne über eure Beziehung untergeht, selbst wenn ihr mal Stress habt miteinander, aber dass die Beziehung, die Jesus gestiftet hat, so bleibt. Ich will das abschließen, ich habe nämlich auf die Uhr geguckt, ist ja doch schon spät. Der alte Mensch und der neue Mensch nochmal zum Schluss. Also, oder nochmal zusammengefasst, es geht um die Beziehung in jeglicher menschlichen Gemeinschaft, ob in der Gemeinde, in der Familie, am Arbeitsplatz und wie auch immer, in den Freundschaften, Familien, alles. Und es geht auch darum, dass wir sozusagen gucken, wie können wir, wenn Stress ist, den Weg der Versöhnung wieder hinkriegen. Manche versöhnen sich bis zu ihrem Lebensende nicht. Ich habe mal im Rheinland, im Kölner Raum, eine Evangelisation gehalten. Da kam eine Frau anschließend zu mir und sagte, Da habe ich auch über Vergebung gesprochen und das Vaterunser zitiert: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann hat sie mir erzählt, ich habe bis zum heutigen Tag meiner Mutter nie vergeben, was die mir angetan hat. Ich weiß gar nicht, was das war, aber es saß sehr tief. Und sie war Organistin in der evangelischen Kirche und da wird ja jeden Sonntag das Vaterunser auch gebetet. Und sie sagte, immer wenn ich an diese Stelle kam und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, konnte ich nicht mehr weiterbeten, weil ich das nie gemacht habe. Inzwischen ist meine Mutter tot. Und wir haben dann das versucht, dann aufzuarbeiten, zu klären. Und das, denke ich, ist das Problem, wenn der alte Mensch nicht irgendwann auch zum neuen Menschen mutiert, ja, durch die Gnade Gottes, aber auch durch unsere Bereitschaft, uns einzulassen auf das, was Gott uns zeigt und bewusst macht. Ich glaube, wir wissen viel mehr, wie was wir tun sollten, als das, was wir tun oft. Dann sagen natürlich manche auch, ach, weißt du, kein Mensch kann aus seiner Haut heraus. Schön. Dann sind wir fertig mit dem Thema. Dann bleib in deiner Haut so. Ne? Oder andere sagen, niemand kann über seinen Schatten springen. Ja, das ist auch nicht mehr, ist ja richtig, nicht? Geht nicht. Jedenfalls nicht körperlich. Aber das sind oft dann, ich will nicht sagen Ausreden, das wäre jetzt lieblos, aber ich würde sagen, es beherrscht diese Leute der Geist der Resignation. Ich krieg's sowieso nicht hin. Ich kann doch nicht aus meiner Haut heraus. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Das sind alles Sätze, die geprägt sind von Resignation. Von Enttäuschung, immer mal wieder in die alten Verhaltensmuster zu fallen. Das ist so, das ist auch so. Wir sollten uns auch nicht drüber hinweg jubeln, sondern wir leben noch nicht nur auf einem Bein, sondern mit beiden Beinen auf der Erde. Ne? Eins der schönsten Gebete, die ich kenne und auch gerne selbst bete und auch mit anderen gebetet habe, ist das Gebet Jeremias, der an einer Stelle gebetet hat: Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Man muss nicht immer, wir kommen ja noch auf das Thema der Spiritualität übermorgen, man muss nicht immer nur lange Gebete sprechen und denken, wenn man das Gott ganz lang und ausführlich informiert, ja, der weiß ja schon vieles, was wir ihn informieren wollen. Sondern manchmal ist es nur ein Satz, aber der uns innerlich bewegt. Und dieser Satz, den bete doch, wenn du in so einer Situation bist. Heile du mich, Herr, so bin ich heil. Hilf du mir, Herr, so ist mir geholfen. Und jetzt singen wir.